Finden uns quasi im Landeanflug zu dieser kleinen Predigtreihe über Lukas 15, über das oder über die verlorenen Gleichnisse. Und ihr wisst, wie der relevante Teil beginnt, mit dem Jesus dann sozusagen einsteigt. Ein Mann hatte zwei Söhne, und wenn wir zu diesem Teil kommen oder zu diesem Teil ja auch schon gewesen sind, dann ist ein bisschen die Essenz dessen, was man sich bewusst machen muss, wie sehr schon in dieser Geschichte es rauskommt, dass der Vater seine beiden Jungs geliebt haben muss. In der Art und Weise, wie er dem Jüngeren begegnet, aber auch in der Art und Weise, wie er dem Älteren begegnet. Und deshalb, auch wenn sie heißt in den Überschriften der meisten Bibeln das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder inzwischen vielleicht sogar das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, im Herzen ist es die Geschichte des Vaters und seines Umgangs mit seinen Söhnen. Und wenn man diese Geschichte sich anguckt, die Jesus damals erzählt hat, und jetzt ist es bei Gleichnissen oder Parabeln immer so, dass man sich bewusst sein muss, dieses Bild oder dieses Gleichnis bildet niemals die vollständige Realität ab, sondern es gibt Punkte, die man übertragen kann, und es gibt eben Punkte, wo so ein Bild auch an seine Grenzen kommt. Aber wenn Jesus diese Geschichte damals erzählt hat, dann hatten die Leute, die das gehört haben, natürlich sind die wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass diese Familie, zu der die beiden Söhne gehörten, dass die Teil eines Dorfes gewesen sind, einer Dorfgemeinschaft, und wahrscheinlich die Leute damals auch eine Vorstellung davon gehabt haben dürften, was Liebe ist und wie Liebe sich quasi äußert. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, und das bringt die Menschen ins Fragen, weil sie das wahrscheinlich in der Form noch nie gesehen haben. Die Art und Weise, wie der Vater liebend seinen Kindern begegnet, und das etwas ist, was sie aus ihrem eigenen Leben wahrscheinlich so nicht kennen. Und die Art und Weise, wie der Vater beschrieben wird in dieser Geschichte, die ist schon sehr, sehr eindrücklich. Der ist weise im Umgang mit seinen Kindern, er bleibt geduldig oder er war geduldig. Er ist stark in der Art und Weise, wie er seinem älteren Sohn gegenüber auftritt und trotzdem gleichzeitig zutiefst sanftmütig ihm gegenüber. Er ist ehrlich in dem, was er sagt, und trotzdem bleibt sein Herz den beiden die ganze Zeit in Liebe zugewandt. Und das trotz der Tatsache, obwohl beide sein Herz in einer Art und Weise gebrochen haben, wie es eigentlich menschlich fast nicht auszuhalten ist. Auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und jetzt ist es wieder wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass Jesus diese Geschichte erzählt und da Menschen um ihn versammelt sind, die das Herz Gottes in unterschiedlichen Formen gebrochen haben. Da sind Zolleinnehmer, da sind Pharisäer, da sind auch Jünger. Und wenn man mal an so einem Zeitpunkt in seinem Leben angekommen ist, und ich hatte das mal, dass ich mich mit meiner eigenen Familiengeschichte und mit meiner eigenen Familienstruktur, ich komme aus einer Patchwork-Familie, auseinandersetzen musste. Und wenn man dann mal so ein bisschen auf diese zugrunde liegenden Dynamiken kommt, die da psychologisch mitschwingen, dann ist es sehr faszinierend zu entdecken, wie modern und wie akkurat diese Geschichte von Lukas 15 hier ist. Da gibt es den jüngeren Sohn, der ist ein Freigeist, steht gern im Rampenlicht, mag es, wenn ihm Aufmerksamkeit zuteil wird, schlägt auch mal über die Stränge in der Art und Weise, wie er sich dann verhält. Die Sonne strahlt, wenn er seinen Charme ausspielt. Er ist impulsiv, sehr gut darin, das zu bekommen, was er möchte. So beschreibt Jesus den Jüngeren, und das sagt moderne Psychologie heute, so sind die jüngsten Kinder. Dann gibt es den Älteren, der folgt den Regeln, bleibt innerhalb des Rahmens, Zimmer immer aufgeräumt, Bett immer gemacht, stets gut in der Schule, Perfektionist, Vorbild, immer ein wenig rechthaberisch. Als die Kinder klein gewesen sind, hatte er diese Art an sich, seinen jüngeren Bruder immer nicht gut genug dastehen zu lassen. Man bewundert ihn aus der Distanz, aber um die Wahrheit zu sagen, man mag vielleicht gar nicht so gerne in seiner Nähe sein. Er ist bisweilen stolz und beurteilend, er ist der Älteste, und das sagt die Psychologie heute, so sind die Ältesten. Interessanterweise gibt es in Lukas 15 kein Sandwich-Kind, weil da sagt Psychologie heute, in der Regel, Charlotte muss jetzt weghören, aber in der Regel sind Sandwich-Kinder in Familien die gesündesten, am besten justiert, und diese Realität scheint Jesus zu kennen, und deshalb lässt er die einfach weg. Er hätte ja auch ohne Probleme drei Kinder nehmen können, aber er nimmt nur zwei. Und wie gesagt, die Situation ist dann, dass eines Tages der Jüngere seine Familie eben erschüttert und sagt, ich habe genug davon zu warten, bis du endlich das Zeitliche segnest. Und das ist gegenüber dem Vater schon mal eine sehr, sehr drastische Ansage. Also lass uns einfach so tun, als wäre es soweit und du gibst mir das, was mir zusteht, schon heute und jetzt. Und dann Vers 13, wenige Tage später hatte der Jüngere dann seinen ganzen Anteil verkauft, den der Vater ihm sozusagen zur Verfügung gestellt hat, und zog mit seinem Erlös in ein fernes Land. Also es ist eine Familie mit Vieh und Angestellten, das wissen wir auch von der Party am Ende. Die hatten damals schon nicht unansehnliche Ressourcen, also Jesus beschreibt es jetzt auch nicht so, als wäre das eine ärmliche Familie, die eben gar nichts hat, sondern das ist eine durchaus wohlhabende Familie, die er hier benutzt, um das Bild eben klar zu machen. Der Vater hätte wahrscheinlich eine Zeit lang gebraucht, um der Forderung dann nachzukommen, also Vermögenswerte auslösen, Besitz verkaufen. Und während das passiert, wundert sich natürlich die Dorfgemeinschaft, was macht er da? Wieso fängt er damit jetzt eben an? Und wenn ein Sohn, und das würde wahrscheinlich oder wäre an der einen oder anderen Stelle dann eben auch rausgekommen, wenn ein Sohn seinem Vater etwas derartiges antut, dann ist es im Kontext von damals eben keine Lappalie oder keine kleine Sache. Sondern es ist eine Art Präzedenzfall. Es gibt einen Brauch im Judentum des ersten Jahrhunderts, zu dem kommen wir gleich noch, aber der sagt im Wesentlichen, wenn ein jüdischer Junge seinen Nachlass bei Heiden verprasst und an den Punkt kommt und es wagt, nach Hause zu kommen, dann hat es tatsächlich einen Ritus gegeben, den man damals praktiziert hatte, und den gucken wir uns später noch kurz an. Aber zunächst nochmal zurück zum Vater in der Situation, in der sein Jüngster quasi weg ist. Der wird sich gefragt haben, kommt er zur Besinnung, wird er seine Meinung ändern, werde ich ihn zurückbekommen? Und erstmal passiert da nichts. Der Tag kann für seinen Jüngsten nicht schnell genug kommen, und wenn die Überweisungen getätigt sind, dann schüttelt er den Staub des kleinen Dorfes, in dem er groß geworden ist, von seinen Füßen und kann nicht schnell genug verschwinden, sieht wahrscheinlich nicht zurück, geht in ein fernes Land und alles, was gut aussieht, was sich gut anfühlt, was begehrenswert ist, vielleicht zügellos und befriedigend, das gehört ihm. Bis zu dem Punkt, an dem die Ressourcen eben vorbehaltlos aufgebraucht sind. Und dann erzählt Jesus, kommt eine Hungersnot. Und das ist nichts Kleines oder Vorübergehendes. Und wir müssen uns das vor Augen malen, weil wir, gerade meine Generation, keine Vorstellung davon hat, was das eigentlich bedeutet. Und es noch viel drastischer gewesen ist, wenn die Antike Hungersnöte beschreibt. Und da gibt es tatsächlich historische Quellen, die berichten davon, was passiert, wenn in gewissen Landstrichen oder auch in größeren Regionen über eine längere Zeit eine Dürreperiode gewesen ist und das, was die Auswirkungen und Konsequenzen dessen gewesen sind. Für damals bedeutet es natürlich, da gibt es keine Militärhubschrauber, die Notvorräte bringen. Es gibt kein Rotes Kreuz, das sich um Hungernde kümmert. Es gibt kein UNICEF oder Telefone. Und wenn man in Mishnah und Talmud reinguckt, also die rabbinischen Schriften, die das reflektieren und die Hungersnöte auch kommentieren, die alttestamentlich zum Beispiel überliefert sind, ist das Fazit, dass man einhellig, und es gibt nicht oft was ein einhelliges Fazit im rabbinischen Judentum hat, dass sie je nach Stärke mit das größte Übel sind, das man sich eben vorstellen kann. Warum? Weil eine Hungersnot notwendigerweise zu Dingen führt wie Mord, Diebstahl, Kinder in die Sklaverei verkaufen müssen. Und all das war den Jüngern, war den Leuten, die damals diese Geschichte gehört hatten, die Jesus erzählt haben, war bewusst, was für dramatische Konsequenzen das in dieser Geschichte jetzt hat, wenn Jesus da einfach mal so beiläufig eine Hungersnot erwähnt. Und der Punkt an der Sache und das Interessante an der Geschichte in Lukas 15 ist, dass selbst in diesem Moment, als für diesen Jungen das Realität wird, er nichts mehr hat, diese Hungersnot hereinbricht, er will nicht nach Hause gehen. Zuerst. Nicht bis zu dem Zeitpunkt, bis er quasi dem Tod ins Auge sieht. Und man kann sich fragen, ja, warum will er das denn nicht? Weil er weiß, was ihn erwartet, wenn er nach Hause kommt. Jüdischer Junge, Erbe unter den Heiden verprasst, wagt es nach Hause zurückzukommen. Die ganze Dorfgemeinschaft wird sich bei seiner Rückkehr versammeln. und als Symbol dafür, wie destruktiv, wie zerstörerisch er gewesen ist, wie er die Beziehung zu seinem Vater und zu seiner Familie zerbrochen hat, zur Gemeinschaft Israels. Und man muss das wissen, dass das Judentum eben eine sehr, sehr visuelle Kultur ist. Dann gab es tatsächlich diesen Ritus, dass man sich als Dorfgemeinschaft versammelt hat. Und man wird so ein Tongefäß nehmen als Symbol seines Lebens. Und die würden das nehmen und würden es vor seinen Füßen zerbrechen. Um zu verdeutlichen, das ist der Zerbruch, den du verursacht hast. Du hast alles zerstört, was gut war. Du hast Vertrauen zerstört, du hast Gemeinschaft zerstört. Und schlimmer noch, du hast deine Familie zerstört. Der Schaden, den du angerichtet hast, so wie dieses Tongefäß zerbrochen ist, ist nicht reparabel. Und deshalb sei dies ein Zeichen deines Zerbruchs. Die Splitter sollen Symbole deines zerbrochenen Lebens sein. Du bist nicht ganz, du bist nicht willkommen, du gehörst nicht zur Familie, du bist abgeschnitten. Das ist eine dramatische Geste. Und deshalb nennt man dieses Ritual auch Ketzatza. Das ist das hebräische Wort für abschneiden oder für trennen. Und dieses Ritual gibt es tatsächlich im rabbinischen Judentum. Und das war das, was die Leute gedacht haben, das wird passieren, wenn er zurückkommt. Er weiß, was auf ihn wartet, wenn er versucht, nach Hause zu kommen. Und das ist der Grund, weswegen er bleibt, selbst als der Hunger nahezu unerträglich scheint in der Geschichte. Und es geht an der Stelle nicht nur um irgendwie ein schlechtes Gewissen, sondern es geht um die Konsequenzen dessen, was er getan hat. Bis er endlich sagt, an dem Punkt angelangt ist, selbst was mich dort erwartet, nämlich das ist besser als zu sterben. Und dann bereitet er in Gedanken ja vor, was er sagen wird. Er sieht das Dorf, weiß, was kommen wird, als er sich da auf den Weg macht. Und dann gibt es die eine Sache, mit der er eben nie gerechnet hätte. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen der Wendepunkt in der ganzen Geschichte. Am Tor zu Hause steht ein alter Mann, der den Horizont überschaut. Das ist auch tatsächlich so beschrieben, als würde der da stehen und nicht nur zufällig dahin gucken, sondern buchstäblich auch darauf warten, als wäre das jeden Tag Hoffen entgegen aller Hoffnung. Und das Spannende ist, wie der Vater jetzt gleich reagieren wird, wenn wir zu dem Text kommen. Die Art und Weise, wie jemand geht, weiß ich nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, ist eine sehr spezifische und persönliche Angelegenheit. Wenn man jemanden sehr gut kennt, dann kann man die Person von hinten, wenn sie sich ihm nähert, erkennen. In Familien ist es so. Wenn du in deinem Zimmer sitzt, gut, aber es ist auch bei unseren Jungs so, man kann die am Krabbeln erkennen. Elias krabbelt anders als Joel. Das ist einfach so. Und so ist es auch beim Gehen. Wenn ihr mehr als nur eine Person in eurem Haushalt habt oder so, dann guckt es mal, wenn ihr im Zimmer seid und die Tür zu habt, und dann schaut mal, ob ihr wisst, wer da am Gang vorbeigeht. Und ich bin mir sicher, ihr könnt es einschätzen. Wenn man jemanden sehr gut kennt, dann kann man, wie gesagt, die Person an ihrer Gangart erkennen. Und der alte Mann, der sieht weit weg da diesen jungen Fleck am Horizont, seinen Sohn, der zurückkommt, er scheint diesen Gang zu erkennen. Und dann sagt Jesus in 15, Vers 20, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater, also das ist noch der Junge, sein Vater sah ihn schon von Weitem sich nähern und er hatte Mitleid mit ihm und er rannte, in den meisten Übersetzungen ist es lief, aber das Wort, das da steht, könnte man eigentlich passender übersetzen, tatsächlich mit rennen. Er rannte seinem Sohn entgegen, warf sich ihm um den Hals und küsste ihn. Und als Jesus diesen Teil der Geschichte erzählt, da bin ich mir sicher, dass einige der Leute, die das damals gehört haben, angefangen haben zu heulen wie Schlosshunde. Weil das eine ganz wundervolle Sache über Gott demonstriert. Der Vater wartet nicht, bis der Sohn kommt, sondern er läuft ihm entgegen, er rennt sogar. Und wie gesagt, den Ausdruck, den Lukas hier verwendet, ist ein sehr, sehr spezifischer Ausdruck für das, was der Vater da tut. Normalerweise würde man das Wort oder wird das Wort in antiker Literatur eher im Wettkampfbereich benutzt. Also das ist tatsächlich, eigentlich müsste man Sprinten übersetzen. Na, der nimmt seine Klamotten in die Hand und rennt auf seinen Jungen zu. Im Mittleren Osten tut der Patriarch einer Familie das nicht. Der rennt nicht auf sein Kind zu. Der war ein Mann mit großer Würde und Autorität, gekleidet in weite, sorgfältig ausgearbeitete und verzierte Roben, stets laufend in einer langsamen, würdevollen Art und Weise. Der rennt nie. Ich weiß nicht, die Älteren von euch kennen vielleicht noch diese Westernfilme mit John Wayne. Und John Wayne hat eine ganz spezielle Art und Weise, sich zu bewegen. Ich habe versucht, das zu üben, aber ich erspare es euch. Man kann das googeln. In den ersten Filmen, das ist Witz, das hat er mal gesagt in einem Interview, in seinen ersten Filmen war er mit dem, wie er ausgesehen hat, nicht zufrieden und hat dann tatsächlich jahrelang vor dem Spiegel seinen ganz individuellen Gang eingeübt, der ihn wie einen furchtlosen, wirklich harten Kerl aussehen ließ. John Wayne ist niemals gerannt in seinen Western. Starke Männer rennen nicht. Und für diesen Vater hat es tatsächlich bedeutet, dass er seine Roben würde hochkrempeln müssen, um rennen zu können, geschweige denn sprinten. Und das ist was, was man nicht getan hat in so einer Position damals. Kleine Kinder tun das. Ein Sklave am Ende der Nahrungskette würde das vielleicht tun, aber nicht der Vater. In der Geschichte tut er es. Warum? Weil er nicht aufhören kann, an seinen zerbrochenen Jungen zu denken. Wenn das Dorf ihn zuerst bekommt, dann bedeutet das Kitzazar. Zerbruch, Scham, Demütigung. Und vielleicht denkt er, das würde ihn vollends zerstören. Und deshalb muss ich bei ihm sein, bevor jemand anderes es ist. Ich muss der Erste sein. Und er nimmt seine Roben in die Hand und rennt. Und das ist das, was die Leute hören. Der Vater voller Hingabe nimmt die Demütigung in Kauf in gewisser Art und Weise, die eigentlich seinem Sohn zu Recht zugestanden wäre. Und das ist das Faszinierende und Überraschende, das diese Geschichte birgt, weil das das Unerwartetste ist. Der Vater tut, was kein Vater damals getan hätte. Er rennt deshalb, weil er nie aufgehört hat, seinen Sohn zu lieben, ganz egal, wie weit der weg gewesen ist. Und Jesus macht sehr deutlich klar in der Geschichte, dass er sehr, 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 sehr weit weg war. Und der Junge hat niemals aufgehört, seinen Vater zu brauchen, egal wie weit weg er gewesen ist. Und deshalb ist es eben nicht das Gleichnis des verlorenen Sohns oder das Gleichnis der verlorenen Söhne, sondern zumindest das Gleichnis der beiden verlorenen Söhne und dem des rennenden Vaters. Und Gott hat so viel Liebe und Hingabe für uns, und das ist das, was dieses Bild, diese Parabel ausdrückt, dass egal wie weit wir weggelaufen sind, ein Schritt zurück und er krempelt seine Roben, er demütigt sich selbst und er rennt auf uns zu. Und das tut er tatsächlich in Jesus. Der Vater kommt zu seinem Jungen und wenn ihr euch erinnert, der startet dann die Rede, die er sich zurechtgelegt hat, und sein Vater bringt ihn damit zu schweigen, indem er seine Arme um ihn schlingt, ihn küsst und wieder sagt, das beste Gewand, die feinste Toga, meinen Siegelring, töte das gemästete Kalb, Kitzazar gibt's nicht. Wir feiern heute eine Party. Zerbrochenheit hat nicht das letzte Wort, nicht für meinen Jungen. Es wird Musik geben, es wird Tanz geben, es wird Party geben, weil mein Sohn verloren war, wiedergefunden ist. Er ist tot und er lebt wieder. Und wisst ihr, wenn wir in Gottesdiensten zusammenkommen und uns ganz unterschiedliche Aspekte der Schrift angucken und versuchen, Gott besser kennenzulernen, das Leben zu verstehen, versuchen zu erfassen, was Glauben ist, dann ist das hier mit die einfachste Botschaft der Welt. Weil es ums Nachhausekommen geht. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen an der einen oder anderen Stelle ist, will ich das? Vielleicht war ich in einem weit entfernten Land oder vielleicht bin ich das gerade, vielleicht habe ich wirklich schlechte Entscheidungen getroffen, vielleicht war ich egoistisch, ich habe betrogen und ich bin in was weiß ich für Situationen verwickelt und aktiv beteiligt gewesen. Das ist alles egal. Es geht ums Nachhausekommen. Und niemand zwingt dich dazu. Der Vater zwingt dich nicht dazu. Du hast die Wahl, dort zu bleiben, wo du bist. Du kannst dort stecken bleiben, wo du gerade bist. Und vielleicht bist du wie der ältere Bruder von außen betrachtet. Sieht alles ganz in Ordnung aus. Aber die Wahrheit ist, dass in deinem Herzen Ärger, Stolz und Bitterkeit herrscht. Und wir Menschen ein bisschen darauf angelegt sind, irgendwie Dinge erst korrigieren zu wollen. Zu denken, ach, ich muss mich erst irgendwie aufräumen oder sowas, Gott mit guten Absichten und Dingen irgendwie beeindrucken. Nee, das musst du nicht. Du kommst einfach nach Hause, weil die Gnade und Liebe Gottes auf dich zurennen. Und wir gehen auf Ostern zu und Jesus starb an unserer Stelle. Und keiner verdient sich den Weg nach Hause mit irgendwas. Wir kommen einfach, weil uns das angeboten ist. Und Jesus erzählt diese Geschichte des verlorenen Sohns und sagt, nimm diesen Vater in diesem Gleichnis und dann stell ihn dir vor, 100-mal besser, 1000-mal weiser, 1 Million-mal liebender und du hast ein kleines Echo vom Gottsein Gottes und du hast die leiseste Ahnung davon, wie sehr er dich liebt. Und du kannst nach Hause kommen als jüngere Kinder mit schlechten Entscheidungen, mit all der Scham und der Verzweiflung oder als ältere Kinder, die ganz respektabel daherkommen, aber immer noch außerhalb des Gartenzauns stehen und nicht da sind, wo der Vater eigentlich ist. Und was Jesus hier sagt, ist Folgendes. Wenn du verstehen willst, wie sehr Gott dich liebt, dann schau mich an. Dann schau dir an, was im Kreuz passieren wird. Weil ich dich liebe, liegt diese Zerbrochenheit auf mir. Und das sind die Worte am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment wird Jesus, und ich glaube, das ist der Wochenspruch für uns für heute, ne? Wird für uns zu Kezazar abgeschnitten, dass wir nach Hause kommen können. Und es gibt diesen Gott, der uns liebt, der den Zerbruch in unserem Leben sieht und uns Heilung bringt. Und für uns gehört dazu nur, dass wir zu ihm zurücklaufen. Amen.